Beim Lesen der sogenannten kleinen Propheten fällt auf, wie weit ihr Blick eigentlich reicht. Mit wenigen Worten öffnen sie nicht nur einzelne Situationen Israels, sondern ganze Weltgeschichte, und in allem steht eine Person im Zentrum. Gleichzeitig wirken manche Verse erstaunlich bodenständig, ja moralisch und allzu menschlich. Zwischen großartiger Offenbarung über Christus und begrenzter eigener Sicht der Propheten spannt sich ein Bogen, der viel über Gottes Plan und auch über unser eigenes Reden im Glauben zeigt. Nimrod, Assyrien und die Weltreiche im Licht Christi. Wenn Micha über den kommenden Herrscher aus Bethlehem redet, zieht er eine Linie, die weit über die damalige politische Lage hinausreicht. Er sieht einen, dessen Ursprung nicht in den Machtzentren dieser Welt liegt, sondern von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her ist. Gerade dadurch kann er Assyrien, das Land Nimrods und die Weltreiche ins rechte Licht rücken. Nimrod, von dem in 1. Mose 10 berichtet wird, steht am Anfang organisierter menschlicher Herrschaft, und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Was zunächst wie eine Erfolgsgeschichte menschlicher Aufbauleistung aussieht, erweist sich in der Schrift als der Anfang eines Systems, das Gott beiseite schiebt und den Menschen ins Zentrum stellt. Nimrod wird so zum Schattenbild des Antichristen, und Babel, das Werk seiner Hände, treibt aus zu Babylon, dem Gipfel menschlicher Selbstherrlichkeit. Die menschliche Regierung begann mit Nimrod, dem ersten Vorbild des Antichristen. Nach 1. Mose Kapitel 10 Vers 10 und 11 baute Nimrod die Städte Babel und Ninive. Aus Babel ging Babylon hervor, der Höhepunkt der menschlichen Regierung und die erste Stufe der Heuschrecken, das heißt der nagenden Heuschrecken. Die menschliche Regierung, einschließlich der Reiche von Babylon, Persien, Griechenland und Römer, ist von Gott gebraucht worden, um sein Werk der Züchtigung Israels auszuführen. Daniel sieht diese Entwicklung in einem einzigen Bild zusammengefasst. Vor Nebukadnezar steht ein großes Standbild mit Haupt, Brust, Bauch und Füßen aus verschiedenen Metallen, ein geschichtlicher Querschnitt menschlicher Weltreiche. Am Ende aber heißt es, du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Der Stein ohne Hände ist Christus, nicht von Menschen gebaut, nicht Produkt politischer Klugheit, sondern unmittelbar von Gott her. Derselbe Stein wird zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Weltgeschichte erscheint hier nicht mehr als Kette zufälliger Machtwechsel, sondern als Bühne, auf der sich der Gegensatz zwischen der von Nimrod geprägten menschlichen Regierung und der von Gott herkommenden Königsherrschaft Christi entfaltet. Wer so lernt zu sehen, verliert sich nicht in Bewunderung oder Angst vor den Reichen dieser Welt, sondern gewinnt stille Gewissheit. Über allem, was Menschen aufrichten, steht ein Reich, das nicht aus Menschenhand ist und das zuletzt allein bestehen bleibt. Joel beschreibt dieselbe Linie aus einer anderen Perspektive. Seine Heuschreckenvision wirkt zunächst wie ein Naturbild, was der Nager übrigelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrigelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrigelassen, fraß der Vertilger. In diesen vier Wellen des Fraßes erkennt der Geist Gottes die hintereinander auftretenden Weltreiche, die kommen, verzehren und weiterziehen. Babylon, Persien, Griechenland und Römer ziehen wie Heuschreckenschwärme übers Feld der Geschichte. Joel verschweigt nicht den Schmerz, den Israel durch diese Mächte erfährt. Zugleich aber wird deutlich, hinter den Zerstörungen steht kein blindes Schicksal, sondern ein Gott, der auch die Reiche dieser Welt in seine gerechten Wege einspannt, um sein Volk zu züchtigen und zu läutern. Micha verknüpft diese harte Seite der Geschichte mit der zarten Verheißung eines Hirten. Er kündigt an, dass der aus Bethlehem kommende Herrscher auftreten und weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes wird, und fügt hinzu, dieser wird der des Friedens sein. Derselbe Christus, der als Stein das Standbild der Weltreiche zerschlägt, erscheint als Hirte, der seine Herde weidet, und als Frieden selbst, der sie umgibt. Hosea lässt in dichten Worten aufleuchten, wie Gott sein zerschlagendes Handeln mit wiederherstellender Gnade verbindet. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So wird der, der am Ende Assyrien überwindet und Israel rettet, kein neuer Nimrod sein, der noch gewaltiger herrscht, sondern der auferstandene Christus, der sein Volk in die Gegenwart Gottes hinein aufrichtet. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Der Blick der Propheten auf Nimrod, Assyrien und die Weltreiche zeigt, wie begrenzt jede rein politische oder historische Deutung bleibt. Die Schrift führt an einen anderen Punkt, sie lässt erkennen, dass alle menschliche Herrschaft, so massiv sie wirkt, vorläufig ist und unter der souveränen Hand Gottes steht, der auf Christus zielt. Wer sich innerlich an dieser Perspektive ausrichtet, wird weder naiv noch zynisch, sondern nüchtern hoffnungsvoll. Gerade in Zeiten, in denen Entwicklungen und Mächte unüberschaubar werden, darf das Herz sich an den Stein ohne Hände halten, der kommt, um alles zu ordnen, und an den Hirten, der Frieden ist. Darin liegt eine stille, tragfähige Ermutigung, kein Nimrod, kein Reich und keine Krise kann verhindern, dass Gottes Plan in Christus zum Ziel kommt und dass die, die ihm gehören, durch alle Heuschreckenzeiten hindurch bewahrt und schließlich vor seinem Angesicht aufgerichtet werden. Große Christus-Offenbarung und kleine menschliche Gedanken. Wenn Micha, Amos und Joel Christus vor Augen haben, wird ihr Reden weit, kühn und erstaunlich klar. Micha blickt nach Bethlehem, einer unscheinbaren Ortschaft in Juda, und erkennt dort den Ursprung des wahren Königs, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Er sieht diesen Herrscher nicht nur als politischen Führer, sondern als den, der seine Herde in der Kraft des Herrn weidet und selbst unser Friede sein wird. Amos, der Viehzüchter und Maulbeerfeigenzüchter, erhebt seine Stimme und kündigt an, dass Gott die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird, ihre Risse vermauert und ihre Trümmer aufrichtet. Hinter den Trümmern des geschichtlichen Königtums Davids leuchtet das kommende Reich Christi als des wahren Sohnes Davids auf, in dem das Volk wieder wohnen, pflanzen und genießen soll, ohne je erneut herausgerissen zu werden. Joel, der in nur wenigen Kapiteln schreibt, spannt den Bogen von den Heuschrecken als Bild der Reiche über das Ausgießen des Geistes auf alles Fleisch bis hin zum Kommen des Herrn mit seinen Mächtigen und zum Gericht über die Nationen. So klein ihre Bücher im Kanon erscheinen, so groß ist der Christus, von dem sie reden. In dieser Botschaft möchte ich etwas über die Größe der Propheten sagen, wenn sie über Christus reden. Wenn Micha und die anderen Propheten von Christus sprachen, berührten sie große Dinge. Sobald sie sich jedoch von Christus abwandten und zu ihren eigenen Beobachtungen über den Zustand und die Situation von Gottes Volk übergingen, wurden sie klein. Gerade im Kontrast zu dieser Größe treten die Grenzen der Propheten hervor, wo sie nicht unmittelbar von Christus reden. Amos etwa richtet scharfe Worte gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen falsche Maße und betrügerische Wagen. Er zitiert die Händler, die ungeduldig auf das Ende des Sabbats warten, damit wir Getreide verkaufen können und dabei das Eva klein machen und den Schekel groß. Micha prangert im Haus des Gottlosen die Schätze der Gesetzlosigkeit und das verkürzte Eva an und fragt, kann ich rein gelten lassen unrechte Waage und einen Beutel mit betrügerischen Gewichtsteinen? Diese Beobachtungen sind nicht falsch, sie legen Missstände bloß und decken das Unrecht im Volk Gottes auf. Dennoch bleiben sie auf der Ebene dessen, was der Mensch tut oder lassen sollte. Sie reden über Maßstäbe, nicht über den, der allein das Herz neu macht. Micha 6 bündelt diese moralische Sicht in einem Satz, der oft und gern zitiert wird, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Recht tun und Güte lieben und demütig wandeln mit deinem Gott. In seiner Schönheit wirkt dieses Wort wie eine Zusammenfassung ethischer Gottesfurcht. Doch der Zusammenhang zeigt, es steht in einem Abschnitt, in dem Israel fragt, womit es Gott zufriedenstellen könne, mit Brandopfern, mit tausenden Widdern, mit Strömen von Öl. Die Antwort Gottes führt zwar weg von kultischer Überbietung hin zu einem Leben des Rechts und der Barmherzigkeit, bleibt aber doch im Horizont des »Was soll ich tun?« In der Bildsprache der ersten Seiten der Bibel ist dies der Bereich des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen, richtig und falsch, gerecht und ungerecht. Die große Offenbarung der Propheten aber setzt dort an, wo sie über den Baum des Lebens sprechen, nicht im Bildwort, sondern indem sie den angekündigten Christus als das Leben selbst vor Augen malen, der kommt, um sein Volk aufzuwecken und aufzurichten. In dieser Spannung liegt ein wichtiger Hinweis. Die Propheten werden nicht dadurch groß, dass sie das Ethos ihres Volkes präzise beschreiben oder gesellschaftliche Analyse betreiben. Ihre eigentliche Größe liegt darin, dass sie durch die Wolken der Geschichte hindurch auf Christus zeigen, auf den, der Gottes ewigen Vorsatz trägt. Wo sie ihre Augen von ihm abwenden und vor allem die Zustände im Volk betrachten, schrumpft ihre Rede. Sie werden nicht bedeutungslos, aber sie treten zurück hinter die Momente, in denen der Geist ihnen erlaubt, die Tage der Ewigkeit mit den konkreten Situationen ihrer Zeit zu verbinden. Darin liegt auch etwas Tröstliches, die Propheten bleiben Menschen mit begrenzter Sicht. Ihre Bücher tragen Spuren ihrer Zeit, ihrer Wahrnehmung, ihrer Fragen. Und doch wird durch all das hindurch die Stimme Gottes hörbar, die auf den einen hinweist, der größer ist als ihre Worte. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich, und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Die Propheten zeigen, wie leicht geistliches Reden sich in moralischer Beurteilung und scharfer Analyse erschöpfen kann. Ihre wahre Größe entsteht, wo Christus zum Inhalt ihrer Worte wird und Gottes ewiger Plan in den Blick kommt. Das macht nachdenklich, wie viel Raum nehmen in inneren Gesprächen über Gemeinde, Gesellschaft und Weltunrecht, Fehlentwicklungen und Anforderungen ein, und wie viel Raum nimmt der lebendige Christus ein? Die Bücher von Micha, Amos und Joel ermutigen, die Aufmerksamkeit nicht auf die Mängel zu fixieren, sondern in ihnen einen Hintergrund zu sehen, vor dem umso heller der angekündigte Herrscher, Hirte und Friedefürst aufscheint. So wird das Herz eingeladen, sich immer neu an der großen Offenbarung zu orientieren, statt an den begrenzten Gedanken, und gerade darin neuen Mut zu finden, inmitten unvollkommener Verhältnisse auf die Vollendung in Christus zu hoffen. Heute als Propheten Christus reden, nicht Meinungen. Im Neuen Testament greift Paulus die Linie der Propheten auf und wendet sie überraschend auf das Leben der Gemeinde an. In 1. Korinther 14 ermutigt er nicht dazu, große religiöse Gefühle in Gesängen auszudrücken, sondern hebt das Reden der Propheten hervor. Er schreibt, ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Damit ist nicht gemeint, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, sondern im Geist Gottes zu reden, so, dass Christus selbst hörbar wird, belehrend, tröstend, aufbauend. Paulus unterscheidet dieses Reden von dem der Psalmisten. Die Psalmen geben oft aufrichtig und unverstellt wieder, wie ein Mensch seine Lage vor Gott erlebt, Freude, Angst, Klage, Fragen. Solches Beten hat seinen Raum. Aber wenn es um den gemeinsamen Aufbau der Gemeinde geht, bekommt das prophetische Reden Vorrang, ein Reden, das nicht primär das eigene Empfinden ausspricht, sondern Gott repräsentiert und Christus hervorbringt. In 1. Korinther 14 ermutigt Paulus uns, Propheten zu sein und nicht Psalmisten. Wenn wir unsere eigenen Vorstellungen oder Meinungen äußern, sind wir wie manche der Psalmisten. Weissagen bedeutet jedoch nicht nur, für Christus zu sprechen, sondern Christus hervorzusprechen und sogar Christus selbst zu sprechen. Wenn wir eine Meinung oder ein Konzept haben, dann muss diese Meinung, dieses Konzept, Christus sein. Wir sollten kein Herz dafür haben, unsere eigene Meinung auszudrücken. Unsere Last, unser Verlangen, unsere Absicht und unser Ziel sollten einzig darin bestehen, Christus zu sprechen. Vor diesem Hintergrund gewinnen auch Micha und Amos eine neue Beleuchtung. Dort, wo sie Christus verkündigen, sind sie im eigentlichen Sinn Propheten, sie sprechen für Gott, bringen aus, was in seinem Herzen ist, und richten den Blick des Volkes auf den kommenden Herrscher, Hirten und Friedefürsten. Wo sie hingegen in ihren Büchern vornehmlich ihre Beobachtungen über den Zustand des Volkes entfalten, kommen sie der Haltung mancher Psalmisten nahe, die ihre Sicht und Empfindung vor Gott ausbreiten. Darin liegt eine leise Warnung. Das Entscheidende im Dienst des Wortes ist nicht, ob die Diagnose unserer Umgebung treffend ist, sondern ob Christus der Inhalt bleibt. Paulus fasst dies in einem Satz, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Echte Weissagung ist daher nicht nur, für Christus zu sprechen, sondern Christus selbst zu reden, ihn auszusprechen und in den Herzen anderer Gestalt annehmen zu lassen. Das hat eine unmittelbare geistliche Konsequenz. In jedem Menschen formen sich Meinungen, Sichtweisen, Überzeugungen, auch und gerade über geistliche Dinge, über Gemeinde, über andere Gläubige. Das Neue Testament lädt dazu ein, diese inneren Konzepte nicht zum Maßstab zu machen. Wenn Paulus davon spricht, zu weissagen, denkt er nicht an eine fromme Verstärkung eigener Ansichten, sondern an ein Reden, in dem Christus der Maßstab und Inhalt ist. Darum kann er sagen, dass in allem, was ausgesprochen wird, Erbauung, Ermahnung und Tröstung geschehen soll. Wo Christus selbst das Thema ist, verliert die Lust, die eigene Meinung zu vertreten, an Gewicht. Stattdessen wächst ein innerer Wunsch, dass der andere dem Herrn begegnet, Orientierung bei ihm findet und in seinem Leben vorankommt. So verstanden, ist prophetisch Reden keine Spezialaufgabe Einzelner, sondern eine Lebenshaltung in der Gemeinde, als Menschen zu sprechen, die sich vom Geist leiten lassen und deren Worte den Duft Christi tragen. Amos kündigt in Gottes Namen an, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann, und die Berge triefen von Most, und alle Hügel zerfließen. Dieses Bild überreicher Frucht kann auch als Bild für das Reden in der Gemeinde gelesen werden, wenn Christus darin wirklich im Mittelpunkt steht. Saat und Ernte kommen so dicht zusammen, dass zwischen dem Ausstreuen und dem Einsammeln kaum noch Abstand bleibt. Wo Worte Christus tragen, geht das, was gesagt wird, nicht leer aus, sondern beginnt, Leben hervorzubringen und Herzen zu verwandeln. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Unterscheidung zwischen Psalmist und Prophet legt eine feine, aber entscheidende Spur, wird vor allem das eigene Empfinden ausgesprochen, oder wird Christus selbst zur Sprache gebracht. Die alttestamentlichen Propheten und das Wort des Paulus ermutigen, die eigene Stimme so zu gebrauchen, dass sie Raum für den Herrn schafft. Das bedeutet nicht, Gefühle zu unterdrücken, wohl aber, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Wo das Herz lernt, Meinungen loszulassen und Christus zum inneren Maßstab des Redens werden zu lassen, verändert sich Atmosphäre, in Gemeinde, in Beziehungen, im persönlichen Umgang. Dann wird das, was gesagt wird, nicht nur informieren oder bewerten, sondern Leben weitergeben. In dieser Hoffnung darf jeder Schritt auf diesem Weg als Teil eines größeren Wirkens gesehen werden. Gott selbst baut sich ein Volk, das ihn nicht nur bekennt, sondern in seinem alltäglichen Reden den Klang seiner Stimme widerspiegelt. Herr Jesus Christus, danke für die Propheten, durch die du dich als Herrscher, Hirte und Friede offenbarst und durch deren Wort sich dein großer Plan über Geschichte und Ewigkeit hinweg abzeichnet. Richte unseren Blick weg von der Verwirrung der Mächte und der Begrenztheit menschlicher Gedanken hin zu dir, dem Stein, der bleibt, und zu deinem Reich, das kommen wird. Erneuere unser Herz, damit in unserem Reden nicht unsere Meinung, sondern deine Person im Mittelpunkt steht und Menschen durch unsere Worte dir begegnen. Stärke in uns die Hoffnung, dass du alle Dinge in dir zur Einheit bringst und dein guter Vorsatz vollendet wird, auch wenn vieles verborgen bleibt. Dein Geist tröste, korrigiere und fülle uns, damit wir in dieser Zeit ein klares Zeugnis deiner Größe und deiner Gnade sind. Amen.